Ich sag mal so, Jenny und ich, wir nehmen jetzt immer quasi mit dem Cold Opener eine Voraufnahme auf und dann labern wir vorher halt ein bisschen dämlich drumrum und dann, ja, dann geht's auch, dann sind wir beide kurz still und ich mach dann quasi das Intro in die Folge rein.
Daten, die Zusammenkunft, wo Worte tanzen frei. Jennys Witz und Davids Geist, sie nehmen uns an Bein.
Herzlich willkommen zur Folge 217 von Brathering, die Zusammenkunft. Zumindest ich bin wie gewohnt immer für euch da, denn nicht wie immer bei mir ist Marie. Hallo.
Hey, der kam so aus der Pistole geschossen. Ich habe mich richtig erschrocken, weil du vorher so eine lange Pause gemacht hast. Ja, genau. Ich bin Jennys Vertretung heute. Und hoffe, dass ich eine würdige Vertretung bin, Jenny. Das musst du mir auch rückmelden, also, wenn du es hörst.
Das ist ja auch das Interessante. Jenny hatte mir zuvor auch geschrieben, also Jenny ist diese Woche obviously verhindert. Und sie hatte mir halt auch geschrieben, dass sie das erste Mal quasi ihren Podcast hört, ohne zu wissen, was in der Folge passieren wird.
Das ist auch echt, ja, ich glaube, das kam noch nicht vor, stimmt. Ich meine, ich als treue Hörerin würde es ja wissen. Jo.
Ja, aber wie fühlt sich das denn so an, so von der treuen Hörerin zu Ersatzhost?
Ja, ich sag mal,
du übernimmst den Laden.
Ich war ja schon mal hier, ne? Das ist ja alles nicht neu für mich. Ja, ich bin gespannt. Ich hab Bock, ne? Ich meine, wir quatschen, wir haben jetzt ja länger nicht gequatscht. Das ist für mich fast, als würden wir einfach uns ein bisschen updaten, was so passiert ist. Also, ich freue mich. Wir freuen uns.
Ja, schön. Du hattest auch, also, um jetzt diesen total organischen und tollen Gesprächsfluss zu finden. Du hattest eine Geschichte mitgebracht.
Oh ja, ich habe dir was mitgebracht, weil ich habe so gedacht, so okay, wenn wir uns unterhalten und wir nehmen das auf, so habe ich überhaupt was Interessantes zu erzählen. Und dann habe ich gedacht, ich habe auf jeden Fall was Dummes zu erzählen. Und ich weiß nicht, ob du bei Threads bist. Das ist ja so ein bisschen das Twitter von Instagram.
Ja, also ich muss ja sagen, dass das Einzige, was mich jetzt momentan noch bei Instagram hält, ist so ziemlich, sind deine Stories.
Oh.
So dämlich das klingt, weil ich denke mir so, okay, so kriege ich noch so ein bisschen was mit und sonst was, aber eigentlich denke ich mir auch so, ich will auch schon sagen, oh, ich sage eigentlich schon seit Wochen und Monaten, dass ich meinen scheiß Facebook-Account löschen will und habe es immer noch nicht gemacht. Weil jetzt besonders mit den politischen Entwicklungen in der letzten Zeit und dass der Zuckerberg jetzt auch noch anfängt, der EU zu drohen, will ich eigentlich diesen Drecksladen Meta nicht weiter unterstützen.
Boah, es ist nur stressig, ne? Also überall.
Es sind einfach 1000 Feuer, ey. Und jeden Tag, also momentan geht's halt richtig ab. Also, aber ja, wie gesagt, Threads habe ich deswegen eigentlich, also da war es ja noch nicht ganz so schlimm, aber ich war halt schon sehr negativ gegenüber Meta eingestellt, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich tausche nicht den einen Multimilliardär gegen den anderen ein, wenn ich eine gute Alternative haben will.
Aber es gibt ja noch Blue Sky, glaube ich. Ich weiß
es
nicht,
gibt
von
Blue
wem
Sky,
das ist.
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich merke halt einfach, dass ich Twitter in meinem Leben nicht vermisse. Und weil ich war ja immer nur der Lurker, der sich das so angeguckt hat von außen. Und ich bin ja auch ein Mensch, der eigentlich immer unter die, wie man damals bei Twitter sagte, in die Drukos guckt. Mhm. Und das ist nicht gut für die psychische Gesundheit. Das ist bei TikTok nicht gut, das ist bei Instagram nicht gut, das ist bei YouTube auch nicht gut. Aber das ist ganz besonders bei Twitter nicht gut.
Ja, ich war mal bei Twitter, ich habe mir das gemacht, weil so ein paar Freunde von mir eh auf Twitter waren und dann dachte ich, ich will mal wissen, was da abgeht, weil das ist irgendwie voll die Gang, die da immer von Twitter-Sachen spricht und ich wollte nicht so out of the loop sein. Dann habe ich mich da angemeldet und dann dadurch, dass ich eh schon sozial auf Twitter eingebunden war, relativ schnell dann auch ein paar Follower gehabt und ey, ich glaube, in dem ersten Monat, wo ich da war, war direkt so eine, fast so eine Hasskampagne gegen halt, ja, eine Bekannte von mir, die irgendwie, also da wurde so hardcore gehatet und so creepy Leute, die dann die Adresse rausgefunden haben und sowas und gedoxt haben. Ultra fucking creepy. Und ich war so, also ich war so schockiert, dass ich es direkt dann wieder gelöscht habe, obwohl es eigentlich ganz gut lief für meinen Social Media Grind, den ich ja schon lange irgendwie ein bisschen fahre. Aber ja, bin ich auch ganz froh, dass ich da nicht mehr bin. Aber ich habe Instagram gerade halt nicht auf dem Handy, weil ich schreibe meine Masterarbeit und ich bin so sehr, ich habe nicht so eine gute Selbstbeherrschung, was Dopamin Intake angeht. Und Dopamin kriege ich ja schön durch Social Media zum Beispiel, ne? Wenn da was abgeht, du postest irgendwas, dann passiert irgendwas, ist super spannend. Ich muss aber ja jetzt mein Dopamin irgendwie aus dem Schreibprozess meiner Arbeit rauskriegen, damit ich mich motivieren kann, das zu machen. Also mit ADHS ist halt so das Ding, dass man immer ein bisschen zu wenig Dopamin am Start hat und dann sehr viel im Außen danach sucht. Und deswegen ist sowas wie TikTok oder Instagram eigentlich nicht so gut für mich. Und ich habe es dann weiserweise gelöscht, erstmal vom Handy und nur noch auf dem Tablet. Deswegen gibt es da auch gerade nicht so viele Stories, aber habe halt Threads noch auf dem Handy. Und da war ich eigentlich gar nicht so aktiv, aber jetzt, wo ich kein Instagram mehr habe, naja, wie es halt so geht, ne? Habe ich dann auf Threads angefangen, aktiver irgendwie in den Posts von anderen Leuten zu partizipieren und so und auch selber halt irgendwelchen Crap reingepostet. Also ich habe jetzt nicht so die wertvollsten Gedanken, die ich bei Threads liegen lasse, aber weiß ich nicht, manchmal hat man dann halt irgendein Bullshit und dann poste ich das. Und einen Tag habe ich eine Inspiration bekommen für einen Thread, den ich dann rausgehauen habe. Und zwar war ich bei Lidl. Und ich weiß, Einkaufsgeschichten sind bei euch so ein Genre für sich. Da möchte ich jetzt natürlich was dazu beitragen. Ich war also bei Lidl.
Aber das ist auch so ein bisschen ein Throwback, weil ich habe das Gefühl, seit der Pandemie, seit dem Lockdown, gibt es nicht mehr so wirklich viele Einkaufsgeschichten.
Komisch, ne? Weil eigentlich ist man da ja weniger einkaufen gewesen.
Ja, aber es war vielleicht schon,
auch aufregender, wenn man es dann war.
Ich glaube, mittlerweile ist es einfach so, das Aufregendste für mich bei Einkäufen ist tatsächlich mittlerweile einfach, wenn ich irgendwas von der Theke holen muss, weil das ist für mich zwischenmenschliche Interaktion und das ist schwierig. Und Einkaufen mache ich halt gerne lieber so für mich. Also ich habe dann meist auch irgendwas, also Stecker im Ohr oder sowas, halt auch um mich herum möglichst andere Menschen nicht mitzubekommen, was halt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln relativ gut ist. Und was ich halt beim Rewe auch sehr gerne mag, ist einfach die Self-Checkout-Kasse. Also da, wo man halt einfach sich hinstellen kann und in seinem Tempo abkassieren kann, ohne den Stress eines normalen Einkaufs.
Ja, das ist aber ein Stadtrewe, ne? Also unser Rewe, der hat sowas nicht. Wir haben nur die klassischen.
Was soll ich sagen? Ich wohne halt an einer Hauptverkehrsstraße.
Ja, fair. Es sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Die Selbstbezahlkasse, die es dann doch lebenswert machen.
Ja, aber ich muss ja sagen, ich finde tatsächlich, dass die Selbstbezahlkasse ziemlich gut. Es ist ein sehr gutes Ding. Ich muss nicht mit Menschen interagieren. Es hilft mir in meinem Alltag. Es ist vor allen Dingen auch gut, weil viele Menschen sich auch davor sträuben, die zu benutzen. Das heißt, wenn man kleine Einkäufe hat und nicht lange an der Schlange stehen will, dann ist das auch ein fixer Einkauf, sag ich mal. Und es entlastet halt auch das Personal, was auch eine sehr positive Eigenschaft davon ist.
Und man hat den Druck nicht, dass hinter einem so eine Reihe Menschen steht und ein stetig laufendes Band unaufhaltsam die Waren weiter pusht. Und wenn du dann irgendwie zu lange brauchst, um dein Portemonnaie zu suchen, die Leute schon so gefühlt, ne, also das ist ja immer es interessiert auch eigentlich keinen Arsch, aber ich denke dann immer, oh mein Gott, jetzt warten alle, bis ich mein Portemonnaie gefunden habe. Ich bin so unvorbereitet und bei der Selbstbezahlkasse interessiert das halt keinen, ne? Da machst du so dein Ding, alles in deinem Tempo. Du bist dein eigener Herr. Ja, ich liebe das Konzept auch, aber wir haben leider keine. Naja, weder bei Lidl noch bei Rewe. So, jetzt aber zurück zu Lidl. Also, ich war bei Lidl und da habe ich etwas im Kühlregal gesehen, was mich erst total verwirrt hat, weil ich dachte, ist das... Genau, ich dachte, ist da eine offene Packung Nudeln im Kühlregal? Oh, mehrere offene Packungen. Ich guckte dann so näher hin und diese Nudeln, das sah einfach aus, als ob die in so einer Schale liegen und in der Mitte klebt so ein Aufkleber drauf. Und man hat den Plastikfilm nicht gesehen. Die waren aber schon verpackt. Ich habe es aber erst nicht gesehen. Ich werde dir vielleicht gleich nochmal ein Foto davon schicken, auch damit du weißt, wovon ich rede. Aber das hat mich in dem Moment dann irgendwie so verwirrt, dass ich halt erstmal auf diese Nudeln draufgepackt habe, um zu gucken, ob die zu sind. waren sie. die waren halt vakuumiert. Das ist so eine Art... Gourmet-Nudeln. Also ich kann nicht genau lesen, welche Brand es ist. Es steht Linguine drauf. Ja, und das habe ich dann fotografiert und irgendeinem Freund geschickt, weil ich dem halt zeigen wollte, guck mal, das sieht aus, als ob die Nudeln offen sind. Und habe dann später gedacht, ach, das kann ich auch bei Threads posten. Und habe geschrieben, warum ist das so verpackt? Und warum ist mein erster Instinkt, das anzufassen, um zu gucken, ob es auch wirklich irgendwie eingeschweißt ist? Das sieht aus, als ob auf die Nudeln direkt ein Aufkleber gepackt wurde. So, das ist halt so, ne, einer von vielen Threads, die man so raushaut. Und mein bisher erfolgreichster, weil auf einmal Leute anfingen, da zu kommentieren, und auch viele sehr empörte Kommentare waren. Ich würde sagen, so 80% der Leute haben mir gesagt, das ist vakuumiert.
Danke.
Oder das ist vakuumiert, damit da das nicht schimmelt. Ja, danke, das ist nett. Oder das ist vakuumiert, sprich, keine Luft drin, sonst gammelt es. Und so, und fand ich irgendwie nett, dass das so viele Leute geschrieben haben. Aber dann haben halt auch Leute geschrieben, Totalschaden. Oder ich glaube, einer, da musste ich einmal das Bild raussuchen, weil ich fand das halt so funny irgendwie. Und es ist einfach so ridiculous, für so einen Nudelpost so auszurasten. eine Person war richtig erbost.
Was?
Ja, I know. Das habe ich auch irgendwie nicht so richtig verstanden. Aber, okay, ich habe es gefunden. Der Kommentar wurde nämlich leider schon gelöscht. Also später hat die Person sich das dann doch mal anders überlegt. Da wurde geschrieben, was habe ich da gerade gelesen? War das dein erster Besuch im Supermarkt? Hast du sonst vor der Tür gewartet? Und danke, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf die Nudeln habe, wenn ich daran denke, dass du vorher drauf rumgedrückt hast. Und ich habe dann halt geschrieben.
Was?
ich weiß, ne? Es ist, das hat, tut mir auch irgendwie leid. Das hat die Person halt schon stark berührt. Mhm. Ich habe dann halt geantwortet, hey, sorry, ich hoffe, du findest eine andere Nudelbrand, bei der du nicht an diesen Post denken musst. Was dann halt auch eben irgendwie relativ viel Anklang gefunden hat und dann noch sehr viele Leute darunter kommentiert haben, warum diese Person emotional dann so doll an diesen Nudeln hängt. Manche haben auch gesagt, sei dankbar, so gut schmecken die nicht und so. Also absolut wild. Und natürlich hat auch einfach, also es gab so viele Leute, die einfach geschrieben haben, so, ja, was für eine dumme Sache, irgendwie das anzusprechen oder sowas. Oder warst du noch nie im Supermarkt, wo ich so denke, so, boah, Leute, es ist nicht so kontrovers. Andere haben gesagt, ihnen ging es genauso, ist das Gleiche passiert. Und sie haben auch direkt drauf gefasst. Aber ich denke mir, es ist halt eingeschweißte Nudelpackung. So.
It's not a
hot take. Was denkt ihr, wie die Nudeln ins Regal gekommen sind? Naja. Und dann wurde kommentiert, deshalb AfD wählen.
Was?
Ja, deshalb AfD wählen. 23.02.25. Da haben dann alle drunter geschrieben, ja, und bitte immer den Wahlschein auch schön mit Adresse draufschreiben, ne? Und ich, echt, ey, any excuse, aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Bot gewesen, keine Ahnung.
Ja.
Absolut, das absolut Dümmste, was du unter so einem belanglosen Dummbarts-Post schreiben kannst, hat mich direkt total genervt. Dann habe ich halt noch gesagt, ich glaube, das größte Vakuum, das können wir aus dieser Geschichte entnehmen, wird zwischen den Ohren von Alice Weidel vermutet. Und ich bin ja jetzt Expertin für Vakuum. Ich wurde ja mehrfach aufgeklärt. Genau. Aber das war so ein bisschen mein quirky Internet-Moment, wo dann doch mal ein bisschen was los war auf Threads. Meistens schmeißt du ja deine Worte einfach in die Void und dann sind sie da.
Hast du das denn mit irgendeinem Hashtag unterlegt? Nee. Oder wurde das irgendwie repostet von bekannten oder bekannteren Accounts?
Es wurde dreimal repostet nur, aber es hat irgendwie fast 1000 Likes und 137 Kommentare. Und es gab auch genauso viele Kommentare, die gesagt haben, schmeckt total kacke und schmeckt eigentlich ganz gut. Ja.
Was machen wir jetzt daraus?
Was machen wir daraus? Also, was ich halt interessant fand und dann irgendwie auch noch drunter geschrieben habe, ist, stell dir vor, du machst Kunst und Musik und investierst sehr viel Zeit da rein und dein einziger Post, der mal ein bisschen viral geht, ist der über deine Gefühle zu vakuumierten Nudeln. Ja. aber irgendwie finde ich es auch schon wieder ganz, ganz schön, dass man auch mal mit Low Effort und purer Emotion die Leute erreichen kann, was Nudelverpackung angeht.
Ja, es ist, also, hättest du jetzt noch irgendwas dazu geschrieben, ob du Pudding lieber mit Haut oder ohne isst, dann ist, glaube ich, alles abgedeckt. Boah. Aber ich glaube, wenn
das
eins
kann
aus
ich
der...
als nächstes mal, vielleicht kriege ich dann noch mal den Moment.
Aber wenn wir ja eins aus der Pandemie, wir waren ja quasi schon bei der Pandemie mit der Supermarktgeschichte, aber wenn wir eins aus der Pandemie gelernt haben, dann ja, dass Nudeln Deutschen sehr wichtig sind.
Das stimmt. Oh, ja, das stimmt. Und Nudeln, also Nudeldiskussionen vereinen auf jeden Fall die seltsamsten Menschen. Vielleicht war es auch einfach das Stichwort Nudel in dem Post, das dann so in diese Weirdo Bubbles reingesickert ist oder so. Ja.
Nudel kann man essen warm, Nudel kann man essen kalt.
Ja. Ist das, die Nudel ist eine Frucht oder so?
Nee, das ist die Nudel ist ein Wohlfühlgericht den Ludolfs.
Die Ludolfs. Daraus hat sich jetzt irgendwie auch so eine Musikrichtung entwickelt schon, ne? Immer so, ich höre sehr viele Ludolf-Remixes im Moment.
Was? Was? Und warum jetzt? Vor allen Dingen.
I don't know. Aber also, I'm living. Ich finde auch echt, also der Planet ist ärmer geworden ohne die Ludolfs. So muss ich ehrlich sein. Und das Haus von denen, da wohnt auch keiner drin. So irgendwie, das verrottet wohl so ein bisschen. Keine Ahnung, wie es jetzt gerade ist.
Was ist denn mit denen eigentlich passiert? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das nie aktiv verfolgt. Ich habe das immer irgendwie so mitbekommen, weil das war ja irgendwie vor 15 Jahren oder so eine Sendung. Aber ich war, das war halt auf einmal irgendwie weg.
Ich glaube, die sind verstorben halt schon. Ne?
Oh,
ich bin nicht
krass.
Sicher, ob alle, aber doch, ich meine schon. Auch eben der gesagt hat, ne, der die Nudelweisheit verbreitet hat, ist leider auch schon verstorben. Oh. Und irgendwie ist das halt so keine Ahnung, die hatten so ihren eigenen Kosmos, ne? Und das ist so crazy, dass die halt immer wussten, was auch wo liegt und was die dann noch da haben und so. Ja. Könnte ich mir eigentlich nochmal angucken wieder. Ich hab mir gestern dafür natürlich Reality-TV reingehauen.
Wobei, ich meine, Ludos war ja auch schon so ein bisschen, also das war ja nicht Reality-TV in dem Sinne, aber es war halt schon so ein Vorläufer, weil das war ja diese dieses Dokumentierte des echten Lebens, was aber natürlich trotzdem ein bisschen geskriptet war. Aber halt noch nicht so schlimm wie heute.
Aber das war irgendwie noch so ein bisschen wholesome alles, ne?
Und so, ja, ich meine,
so. Jetzt ist es halt, also das meiste an Reality-TV, dass ich jetzt so, wenn ich mal spontan sage, boah, jetzt Reality-TV, boah, das ist schon nicht so ein schöner Vibe. Also so irgendwie, weiß ich nicht, würde mir echt nichts einfallen gerade, was so ist.
Also ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass halt, also es fing, glaube ich, alles so ein bisschen damit an mit Berlin Tag und Nacht auch, wobei das war ja tatsächlich noch nur geskriptet und schlecht geschauspielert. Aber dann ging es ja irgendwie weiter mit, oh, wie hieß das, Mitten im Leben. Ich glaube, das war so die erste große Reality-Sendung, die dann aber auch irgendwie Nachmittage auf RTL gefühlt. Ich habe das halt damals nur, ich habe das nie geguckt, ich habe das halt immer nur so mitbekommen, wenn halt irgendwann mal der Fernseher auf RTL im Altenheim stand, als ich da noch meinen Bufti gemacht habe.
Ja, boah, ich habe, glaube ich, früher schon relativ viel RTL. Ich kann gar nicht mehr unterscheiden, was auf welchem Sender lief. So, ich habe auch oft zwei bei Calvas oder sowas geguckt, ne? Also,
boah, ich glaub, so das ganz weirden Scheiß. Aber nagel mich da jetzt nicht drauf fest.
Oder Talk, aber das war, glaube ich, ProSieben.
ProSieben.
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte das aber alles so diesen Nachmittags, ich bin zu Hause, weiß nicht, was ich machen soll und gucke jetzt sowas an, fühle mich danach aber auch nicht besser. Vibe.
Ja, ich habe dann einfach, also ich habe dieses nach der Schule Fernseher anmachen hatte ich auch, aber ich habe dann einfach RTL 2 oder Super RTL angemacht und habe dann diese Realserien ignoriert, weil irgendwie hat mich das...
Aber das lief doch auch erst ab einer gewissen Zeit so. Und wenn du davor schon zu Hause warst...
Ja, aber hat das nicht schon so ab 1 oder 2 oder so angefangen? Und wann warst du denn mal um 12 Uhr zu Hause so in,
also
in,
ich außer, weiß, in der weiterführenden Schule? Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich immer RTL 2 geguckt. Aber vielleicht habe ich auch einfach sehr viel ferngesehen. Das kann ich mir bei mir vielleicht fast schon vorstellen, dass ich das gemacht habe.
Ja, gut. Ich habe auch als Kind scheiß viel Fernsehen geguckt. Ich erinnere mich halt auch daran, dass ich, also ich durfte als Kind nie Dragon Ball gucken und habe das dann immer so heimlich geguckt, dass ich dann, und das war vor allen Dingen noch in der alten Wohnung, wo dann der Fernseher nicht in meinem Zimmer stand, sondern im Wohnzimmer.
Mhm.
Und die Wohnzimmertür dann auch immer so ein bisschen offen stand. Und dann habe ich halt immer so weitergesappt, so in dem Zeitpunkt, wo ich halt so gemerkt habe, meine Eltern laufen dran vorbei. Also.
Ey, ich weiß noch, dass wir einfach ultra lange kein Super-RTL hatten.
Mein Vater hat irgendwann Nickelodeon aus der Reihenfolge da genommen.
Wir hatten ja gar nichts.
Das war da mit drin und dann war es irgendwann nicht mehr mit drin. Und dann meinte ich auch, wurde nicht empfangen. Und dann irgendwann später ist mir so, ach scheiße, er hat das einfach aus dem Sender, aus den möglichen Sendern, die man anschalten kann, rausgenommen.
Oha, das ist sneaky. Aber das ist halt auch... Ich glaube, das war halt auch Kabelfernsehen, ne?
Ja, das war früher Kabel. Also da,
und wir
aber
hatten
da hat's
das nicht.
Irgendwie nicht geschafft.
Wir hatten nur Kika und irgendwie, also so richtig lange, sodass ich weiß, dass wenn wir bei meiner Oma waren, haben wir immer mit Kabelfernsehen einfach nur Super RTL und SpongeBob geguckt. Das war so voll special, ey. Back in the day.
Nee, also wenn ich dran denke, bei meiner Oma war ich halt meistens eher am Wochenende. Und dann durfte ich halt selten das gucken, was ich gerne geguckt hätte, weil mein Onkel, der halt sehr lange in der Wohnung über meiner Oma gelebt hat und dann auch immer wieder zum Essen runterkam, hat dann halt Formel 1 angemacht. Und ich habe, Also ich habe nie, noch nie habe ich verstanden, was an Formel 1 so geil ist. Also ich bin ja eh ein Mensch, der mit Autos nicht zu viel anfangen kann. Mhm. Aber das im Fernsehen zu sehen, war echt, boah, war das scheiß langweilig. Und ja. ich glaube, in diesem Moment könnte Jenny eventuell aufhorchen, weil ich meine, wir haben mal drüber geredet und ich glaube, sie war vor Formel 1 nicht so abgeneigt wie ich, aber ich kann mich da irren.
Ja, ich muss halt sagen, also für mich ist es auch nicht so ultra spannend, weil du kriegst auch nicht so viel von den Leuten im Auto jetzt mit. Das ist für mich dann irgendwie manchmal auch noch so spannend, wenn ich Sport gucke oder so. Wer sieht jetzt gerade ultra nervös aus oder verhält sich irgendwie so und so? Ich habe irgendwann dieses Jahr mal bei einer Freundin haben wir Darts angemacht.
Oh.
Und da waren dann halt zwei Mädels bei, die so voll im Thema waren und auch wussten, wer irgendwie gerade wofür antritt und für wen das jetzt wichtig ist. Und dann war ich so voll drin, so hab gedacht, so, boah, Darts, voll spannend.
Ist Darts nicht das, wo der 16-Jährige aus Irland, glaube ich, momentan auf den Weltmeistertitel quasi den fast geholt hätte oder sogar geholt hat?
Also ich weiß gar nicht, ob der den dann noch geholt hat. So lange habe ich dann nicht mehr mitgeguckt, da musste ich nach Hause. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der letztes Mal schon fast gewonnen hatte und dann, dass das dieses Mal auch wieder auf dem Spiel stand, so ob der den halt diesmal kriegt. Und das ist echt, also es ist auch lustig, weil die Leute alle so unterschiedlich aussehen, die dann Darts spielen, ne? Bei manchen Sportarten, finde ich, so sind die Leute dann vom Körperbau doch relativ ähnlich, schwimmen oder so.
Ja, verständlich, und, auch ja, natürlich.
Genau, und bei Darts hast du dann so Leute, wo du so denkst, so, boah, der könnte in einer Autowerkstatt arbeiten oder der vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist der IT-Admin. Die sehen halt alle so ultra unterschiedlich aus und dass man dann halt auf so einem so einer Meisterschaft irgendwie spielt, das wird man halt nicht so vermuten und das finde ich irgendwie cool.
Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt ja auch wenige Sachen, die sich so für sowas anbieten wie Darts, also vielleicht noch Billard oder sowas.
Ja, true.
Weil im Endeffekt, da geht's ja wirklich hundertprozentig um mehr um Geschick und Fingerfertigkeit als darum, dass du die Dartscheibe spaltest, weil du da einen Pfeil reinwirfst.
Ja, stimmt. Ich finde, die wichtigste Sportshow und die, die ich am meisten geguckt habe, war Takeshis Castle.
Ja, aber auch nur die frühere, nur die ganz frühe Version, die auf DSF, was jetzt mittlerweile Sport 1 heißt, für gibt es eine jüngere Zuschauerschaft? Ich weiß es gar nicht, aber falls es die geben sollte. Und dann fragen die sich, was ist Sport 1, was ist lineares Fernsehen?
Die neuen habe ich auch geguckt. Ich war auf jeden Fall entertained. Aber ich muss auch sagen, bei den alten Staffeln, boah, am schlimmsten fand ich immer das, wo die durch so ein Labyrinth, also das ist ja für die Leute, die vielleicht jetzt nicht so Takeshis Castle im Bild sind, das ist ganz viele unterschiedliche Leute treten halt bei so einem Hindernisparcours irgendwie an. Und dann sind da teilweise eben auch so Schauspieler, die die aufhalten und es gibt ein Labyrinth und da sind dann mehrere Leute so als Monster verkleidet oder sahen so monstermäßig aus, fand ich jedenfalls. Mhm. Und das hat so ganz viele Türen und dann geht man halt immer durch die Türen und die Monster versuchen einen so einzufangen. Ey, und ich habe das, wenn ich das gesehen habe, ich fand das so spannend, das war richtig schlimm, ich musste mir die Augen zuhalten, ne, bei Takeshis Castle.
Ich hatte als Kind immer die Angewohnheit, dass wenn irgendwas spannend war, dass ich dann quasi vorm Fernseher weggerannt bin und einmal den Flur hoch und runter gerannt bin, um die Spannung abzubauen.
Oh, ja, krass. Aber euer Flur ist auch ziemlich lang gewesen.
Ja, aber das war noch in der alten Wohnung, wo der Flur ein bisschen kürzer war.
Oh, okay. Da war der Weg nicht ganz so weit.
Ja.
Ja, ich habe immer einfach Augen zugemacht.
Nee, ich machte irgendwie diese Anspannung im Körper und dann musste das auch irgendwie raus. Also es ist auch irgendwie so total komisch. ich meine, ich habe ja schon viel im Podcast darüber geredet, dass ich nicht so der empathischste Mensch bin, auch in Bezug auf Medien, die ich konsumiere. Weshalb ich auch zum Beispiel diesen Bezug zum Sport, den du halt erwähnt hattest, dass man sich die Gesichter der Menschen anguckt und keine Ahnung, die Emotionen, den Bezug hatte ich auch irgendwie nie dazu. Und finde ich auch ganz spannend, dass du das halt so siehst. Aber Moment, wo wollte ich jetzt hin?
Wir waren auf jeden Fall bei Spannung, Spannung abbauen und so.
Genau, aber die eine Emotion, die ich halt wirklich in Serien nicht abkann oder die mich tötet, ist Fremdscham.
Oh, und dann kannst du Trash-TV gucken?
Ja.
Das ist ja nur Fremdscham, also... Ja, schon.
Ja, es geht tatsächlich. Also da kann ich halt sagen, okay, die Leute sind Assi.
Oh. Ja.
Aber wenn das halt irgendwie so eine Sendung ist, die gerade darauf auf... Also Stromberg hat mich damals einfach getötet, Pastewka genauso.
Pastewka also gucke ich gerade durch, ne? Ich bin jetzt bei der allerletzten Staffel angekommen.
Oh krass, so, da bin ich nie hingekommen. Also nicht wegen des Fremdschams, sondern einfach, weil ich halt irgendwie zwischendrin einfach übelst Lücken hatte und ich das nie aufgeholt habe. Auch wenn ich die Serie eigentlich, also gut, es gab Höhen und Tiefen, aber eigentlich immer durchweg ziemlich gut wegguckbar fand.
Voll. Ich war sehr überrascht. Also ich wusste nicht, dass das existiert, dass also so eine super, super gute, lustige Serie irgendwie die ganze Zeit da ist und ich sie nicht gesehen habe. Und ich habe die jetzt wirklich dieses Ende letzten Jahres angefangen und ich bin jetzt fast durch.
Ach, krass,
ich glaube, das sind 10 Staffeln oder so.
Ja, basiert ja auch auf der englischen Serie Curb Your Enthusiasm oder wie sie auf Deutsch heißt, Lass es Larry. Mit Larry David im englischen Original. Kann man tatsächlich auf Wow gucken, habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber das kennen die meisten Leute wahrscheinlich wegen dieses Memes, dass irgendwas Peinliches oder Schlimmes passiert und dann diese Outro-Musik kommt und dann dieser Blackscreen zu Directed by Larry David.
Ah, oder, okay.
Das ist Scorpio Enthusiasm, daher kommt die Melodie. Das ist nämlich die Hauptmelodie davon.
Ach, crazy, das wusste ich nicht. Ja, ich weiß auf jeden Fall, die hatten halt diese eine selbstreferenzielle Folge, wo Pastewka in der Serie eine Serie angeboten bekommt. Kessler, also der Michael Kessler, der da mitspielt, der sich auch selber spielt in der Serie, kriegt halt eine Serie über sich selber angeboten. Und Pastewka will die Serie aber für sich haben. Und dann ist es aber am Ende Annette, also sorry, Spoiler, am Ende Annette Frier, die die Serie kriegt und die heißt dann halt Frier. Und das fand ich irgendwie, das ist einfach so quirky und funny und die Charaktere sind so ultra witzig. Vor allem irgendwie diese Beziehung zwischen den zwei Brüdern, also Bastian und seinem Bruder.
Hagen.
Hagen, genau, und dem Vater.
Die Folgen mit dem Vater sind die besten,
boah,
ey.
Der ist einfach echt Peak. Also wirklich, immer wenn der dabei ist, ich muss so lachen. Keine Ahnung.
Ey, meine Lieblingsfolge ist einfach die mit dem Umzug, wo die da in den Baumarkt fahren.
Boah. Remind me, was da passiert ist. Ich weiß es gerade schon nicht mehr.
Wo die erstmal, wo der Pastewka sich dann erstmal drüber aufregt, dass sie einen Köttbullar zu wenig gekriegt hat, der dann letztlich auf dem Boden lag, wo die dann diese Schränke da in der anderen Farbe geholt haben.
Ja, oh, das war so schlimm, ey. Ich kann das ja ganz schlecht, wenn alles schief geht, so Film und Serien.
Oh Mr. Gott, dann Bean ist das ja der Tod für dich, diese Serie.
Ja, es ist wirklich. Also, und vor allem, dass wenn jemand so lügt und dann beim Lügen erwischt wird und das total unangenehm ist, das kann ich nicht gut aushalten. Und das passiert da ja dauernd, ne? Der wird ja immer erwischt, wenn der irgendeine Scheiße gemacht hat. Und irgendwie, weiß ich nicht, es gibt, also der Rowan Atkins, oder wie heißt der Schauspieler von Mr. Bean?
Ja, Rowan Atkinson.
Ja, der hat doch auch noch so einen Film oder so eine kurze Serie gemacht mit so einer Biene.
Mit einer Biene?
Ja, mit einer Biene. Und da ist der, glaube ich, so eine Art House-Sitter. Und in dem Haus fliegt eine Biene rum. Und dadurch, dass der das nicht ab kann, mit dieser Biene da rumzuhängen, geht total viel schief und ganz, ganz viel kaputt in dem Haus. Und es kommt halt dieser Punkt, wo du denkst, jetzt kann man es nicht mehr wieder gut machen. Jetzt ist es so zerstört, so. Und das ist für mich so schlimm gewesen, dass ich den Film nicht zu Ende gucken konnte. Weil ich dachte,
oh, das ist tatsächlich einfach Man versus Bee.
Ja.
Ist also aber von 2022. Also ich dachte, das wäre eine ältere Serie. Ich wusste gar nicht, dass Rowan Atkinson noch so aktive Rollen hat.
Ey, also ich fand, das hatte so eine Mr. Bean-Comedy halt auch. Und also mit wenig Sprechen und viel Gestik, I guess. Und boah, aber das macht mich fertig. Ich kann mir das nicht angucken, wenn Leute da die ganze Zeit am Stück verkacken, ey.
Also was tatsächlich auch noch eine gute Serie mit Rowan Atkinson ist, die man in Deutschland, glaube ich, auch nicht so gut bekommt, ist Blackadder.
Blackadder?
Ja, wo er dann halt, ich glaube, über 3 Generationen hinweg quasi 3 Personen aus dieser Blutlinie Blackadder spielt. Ich meine, das erste wäre, boah, ich weiß gar nicht mehr, was das erste war. Das zweite war auf jeden Fall irgend sowas im Mittelalter. Und das dritte spielt halt während des Ersten Weltkriegs.
Ist das also eine Comedy-Serie oder ist das...
Ja, es ist so eine schwarze Comedy-Serie tatsächlich. Okay. Also, und die lief halt irgendwann mal auf RTL 2 auch synchronisiert. Aber da gibt's halt nicht so wirklich eine deutsche Veröffentlichung von. Ich habe mir davon irgendwann mal die britische DVD, Staffelkollektion geholt.
Muss ich mir mal angucken. Also ich mag den Schauspieler einfach total gerne. Es gibt auch, also ich werde jetzt noch eine Recommendation hier lassen für die Leute, die mal Lust auf irgendwie einen netten Film haben, einfach der lustig ist. Mord im Pfarrhaus war auch echt gut mit Maggie Smith und Ron Atkinson. Ich bin so schlecht mit Namen, ne? Aber Atkinson, oder?
Ja, Atkinson, ja.
Ja, genau. Ich kann den Film echt 20 Mal gucken und ich finde ihn immer noch gut und unterhaltsam und irgendwie cool.
Das ist für mich Hot Fuzz. Also ich liebe, also Hot Fuzz habe ich bestimmt 20 oder öfter, also ich glaube, das ist der Film, den ich am meisten in meinem Leben gesehen habe, auch weil ich die 20 Euro, die ich bei Mediamarkt für die DVD ausgegeben habe, voll auskosten wollte. Mhm. Aber der ist halt, also ich finde auch da tatsächlich ist die deutsche Synchro, die holt noch mal ein bisschen mehr raus.
Ich finde auch, das ist der Beste aus dieser Cornetto-Reihe von denen. Das ist, der ist so gut. Heute machen wir richtigen kleinen Nerd-Serien-Talk. Ich hoffe.
Ja, Serien- und Film-Talk. Also ich finde, der ist auch richtig, also da gibt's halt auch Sachen drin, die siehst du oder die verstehst du auch erst beim zweiten oder dritten Mal gucken, wo du denkst, ach, das sind Anspielungen darauf, was früher im Film gesagt wurde oder so. Ja. Das ist halt so ein gut geschriebener Film und die haben sich auch irgendwie, ich glaube, 2 Wochen oder so in einem Hotelzimmer eingeschlossen und haben den einfach komplett durchgeskriptet. Also,
wenn ich sowas in 2 Wochen schreiben könnte, da wäre ich aber froh. Also
das kann auch länger gewesen sein. Full Disclosure, aber ich dir...
Diese Line irgendwie von dem Jugendlichen, der dann nach seinem Geburtstag gefragt wird, in der Kneipe irgendwie, wann hast du Geburtstag oder so.
Und dann sagt 3. Februar, welches Jahr? Jedes Jahr.
Jedes Jahr, genau. Das ist auf jeden Fall auch ein Comfort-Film.
Dabei ist er tatsächlich sehr brutal. Also.
Ist er auf jeden Fall. Aber wenn man so Horror-Comedy, Splatter-Comedy mag, kann man da auf jeden Fall sehr viel Komfort drin finden.
Und wobei, das ist ja tatsächlich mehr so ein Actionfilm, aber der ist halt dennoch für einen Actionfilm sehr explizit und seltsamerweise immer noch ab 16, was ich bis heute, also ja, okay, ist vom Ton her relativ leichte Kost, aber wenn ich halt bedenke, was zu der Zeit auch noch wegzensiert oder sonst was wurde, war 16 auf jeden Fall eine Ansage.
Ja, das stimmt. Eieiei. Boah. Ich bin auch gerade so ein bisschen am Überlegen. Ich hatte nämlich gedacht so, gibt es noch irgendwas Interessantes, was ich vielleicht erzählen kann, was in letzter Zeit passiert ist? Aber ich bin im Moment halt hauptsächlich zu Hause für meine Masterarbeit. Schreibe die ganze Zeit. und habe sehr wenig Interaktion mit irgendwelchen Menschen. Also
ja, ich hatte sehr viel Interaktion die letzten paar Wochen mit Menschen, weil ich in der Berufsschule war, aber da ist halt auch nichts Spannendes passiert. So. Also es gab Gesellschaftslehre und Politikstunden, beziehungsweise eine Stunde, wo halt darüber gestritten wurde, wie gut das ist, dass Elon Musk jetzt die volle Macht über die Finanzen der USA bekommen hatte.
Oh.
Aber...
Ja.
Naja.
Also man kann Takes haben, man kann sie auch mit seiner Inside-Voice einfach sagen. Aber ja, das...
Oh, und wir haben den Valomaten im Unterricht gemacht.
Oh, interessant.
Aber das habe ich, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt. Aber die Person mit den heißesten Takes, ich glaube, es war ein Mitschüler von mir, der gesagt hat, so ab einem bestimmten Zeitpunkt wusste ich, dass wenn diese Person so abstimmt, Menschen mit reinem Gewissen genau das Gegenteil abstimmen müssen.
Boah, ja krass, ey.
Also ich finde ja sowieso, der Wahl-O-Mat dieses Jahr ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde, der ist ein bisschen ein Idiotentest. Weil da halt sehr viele Fragen dabei sind, wo ich mir denke, okay, wer mit klarem Verstand antwortet dort so?
I don't know, also ich...
Wer will 14-Jährige einknasten? Was, ja. Wer hat dir wehgetan in deinem Leben? Was zum Fick?
Es ist so deprimierend, weil ich glaube, viele Leute, die dann halt irgendwelche Parteien, die so echt so ein schlechtes Menschenbild haben, einfach nach dem Motto, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und Menschen wollen sich gegenseitig, wenn sie können, immer nur das Schlechteste. So, die machen.
Wir dürfen hier Namen von Parteien nennen, das ist dir bewusst, oder? Das ist unser Medium und wir dürfen die AfD, CDU und FDP durchaus benennen.
Ja, okay.
Vielleicht auch noch ein bisschen BSW, aber wir, ja, wir reden nicht von Kleinstparteien.
Die ganze konservative Ecke halt so, ne? Also sehr konservative Ecke. Und das ist halt, also die Leute, die ich persönlich halt aus dem Umkreis kenne, die dann irgendwie solche Parteien wählen, wenn die solche Tests ausfüllen, das ist nicht, was bei denen rauskommt, ne? Die sind halt, die würden da was anderes bekommen und die wählen aus irgendeinem Grund trotzdem nicht mal das, was bei denen beim Wahl-O-Mat rauskommt. Und das finde ich so verrückt. Ich meine, gut, bei mir kam irgendwie, glaube ich, als erstes die Tierschutzpartei und Volt, bevor dann irgendwann die Linke kam. Aber,
oh, hast du die Kontroverse zu Volt mitbekommen eigentlich?
Ich habe nur mitbekommen, dass die jetzt irgendwie noch sehr viel Werbung machen, damit die irgendwie doch noch Stimmen bekommen, obwohl das total aussichtslos ist. Und die eigentlich halt, also irgendwie haben die ultra viele Plakate, obwohl ich dieses Jahr tatsächlich erst das erste Mal aktiv diesen Parteinamen überhaupt
echt? Okay, weil die waren ja zu den Europawahlen ultra präsent.
Ich bin so nicht im Game und bin dann halt immer eher bei der Linken, weil ich da schon viele Sachen echt stabil finde. Aber
ja,
nee,
besonders jetzt, wo der krustige Tumor namens Wagenknecht entfernt wurde.
Ja, oh, und Heidi Reicheneck ist ja so basiert, ne? Ich hoffe, das bleibt
Alter,
so.
Aber die sind alle ziemlich, also ich finde auch Jan van Aken ist großartig. Mhm. Das ist jetzt übrigens der linke Stan-Podcast, sorry. Aber nee, Jan van Aken macht das halt auch richtig gut in den, ich hab den halt gesehen, wie der den Lindner und hier die Dorothee Bär von der CDU an die Wand geredet hat. Gysi ist ja sowieso immer stabil. Und hier Ines Schwertner auch definitiv, ist nicht so bekannt vom Namen her, aber ist auf jeden Fall auch ein Blick wert. Also die hat auch sehr stabile Takes auf jeden Fall.
Ja, das entwickelt sich halt gerade alles in eine richtig coole Richtung und ich hoffe, dass
definitiv
der Kurs gehalten wird, weil das schon die Partei ist, wo ich echt am meisten, also Überschneidung mit meinen eigenen Vorstellungen habe. Und ich finde es nur traurig, so auch beim Wahl-O-Mat, so Thema Pflege oder Bildung oder so, ne?
Ist halt nicht das, was die Leute interessiert. Also es ist halt wirklich das Trauer. Also Ich meine, deswegen finde ich auch den Wahlkampf der Linken so gut, dass die quasi diesen Haustürwahlkampf gemacht haben, mhm, und halt wirklich so die Leute so gefragt haben, so ja, was sind ihre Probleme und so weiter. Ja. Dass die halt wirklich soziale Hilfen anbieten bezüglich Mietpreisen, die eventuell zu hoch sind, oder dass du denen einfach deine Heizkostenabrechnung schicken kannst, um damit die überprüfen, ob dein Mieter dich, dein Vermieter dich beschissen hat. Was Spoiler im Großteil der Fälle passiert.
Ja. Ach ey, das ist aber auch einfach, also es sollte nicht so schwer sein, Leute für sich gewinnen zu können, wenn man die nicht bescheißt und wenn man halt ein positives Menschenbild hat und irgendwie auch versucht, was für, also für Gerechtigkeit zu tun, ne? Und ich finde das echt, also immer wenn ich Leuten begegne, die dann so dagegen argumentieren, dann merke ich einfach, dass wir so ultra unterschiedliche Auffassungen davon haben, wie Menschen so im Grundsatz sind. Weil ich halt eigentlich nicht rausgehe und denke, okay, jeder, der kann, der wird immer das System ausnutzen und jeder, der kann, der wird immer irgendwie sofort andere, keine Ahnung, links liegen lassen und nur an sich denken. Und ja, und das ist aber häufig, finde ich, so meiner Erfahrung nach die Einstellung, die Leute haben, die dann halt in Richtung konservative Parteien gehen. Und das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das Leben ist, wenn man so übelst negativ eingestellt ist seinen Mitmenschen gegenüber.
Aber ich, um fair zu sein, es ist ja, also ich glaube tatsächlich, dass das nicht von ungefähr kommt, weil du hast ja einfach dieses mediale, massive Bild, was dir entgegengeschoben wird, wo halt von vor allen Dingen der Springer-Presse, aber auch natürlich von anderen Medienhäusern, die genauso schuldig sind, wo dir einfach ein bestimmtes Menschenbild ins Gesicht gedrückt wird, wo halt über bestimmte Sachen mehr berichtet wird. Also ich meine, woher kommt denn das Bild, dass ausländische Straftaten so die Überhand gewinnen? Das ist ja nicht, weil das wirklich so ist von der Kriminalstatistik her. Ja, innerhalb der Kriminalstatistik sind signifikant oder beziehungsweise sind, glaube ich, zu 21% oder 31% Ausländer bei den zumindest gemeldeten Straftaten vorhanden, was natürlich in Bezug darauf, dass wir, glaube ich, 15% Ausländer so im Land haben, überdurchschnittlich ist. Aber natürlich muss man dazu auch noch bedenken, dass das nicht die Straftaten sind, die zur Anklage gekommen sind. Da kommen auch noch solche Sachen wie Tourismus und sonst was hinzu. Aber es wird halt nur darüber berichtet und gefühlt können irgendwelche Jürgens und Reiners Leute umbringen und es interessiert halt keine Sau was und es wird halt nicht drüber berichtet, obwohl diese Straftaten halt auch stattfinden.
Femizide und sowas, das sind dann halt, also es wird so viel Othering betrieben, also dieses, ich suche mir eine Menschengruppe raus, am besten eine, die nicht so gut sich wehren kann und dann sage ich, die, das sind die anderen und wir sind hier die und wenn die sind schuld an unseren Problemen und uns würde es viel besser gehen, wenn die nicht alle schuld wären, dass alles scheiße ist. Und jetzt ist halt das Thema dann Migration und halt queere Leute sind sowieso ja immer das erste Ziel für diese Strategie, also auch schon in NS-Zeiten, ne? Ich habe dieses Semester halt ein Seminar belegt und da ging es halt um queere Kultur und wir haben uns da einen Film angeguckt aus den 1920ern. Das war ein Aufklärungsfilm zu Homosexualität aus Deutschland. Das muss man sich mal geben. Ich glaube, der hieß Das Leben der Anderen oder so. Und wir hatten scheinbar...
Da habe ich, glaube ich, schon mal von gehört.
Ja, wir hatten 40 Jahre ungefähr, 30 bis 40 Jahre und googelt das vorher selber nochmal, ne? Also don't quote me. Aber einfach Forschung zu transsexuellen Menschen und homosexuellen Menschen, ne? Und das ist halt alles im Faschismus vernichtet worden. Und der Sexologe, der dafür zuständig war, by the way, hier der Kommentar, Sexologen gibt es wirklich, David. Nochmal zu euren vergangenen Folgen. It's a thing. Der Sexologe, der das halt vorangetrieben hat, der hieß Hirschfeld, ist halt auch aus Deutschland geflohen. Und Ja, ich finde das halt total bedenklich, dass es jetzt halt wieder losgeht, dass man, dass man direkt als allererstes gegen queere Menschen hetzt. Ja, und das einfach, es ist insane. Also Geschichte wiederholt sich und unglaublich, also wie unselbstreflektiert man sein kann, dass man solche Muster gar nicht wahrnimmt und dass die Leute nicht mal irgendwie realisieren, vielleicht unterdrückt diese kleinere Menschengruppe, die einfach nur ihr Leben leben möchte, was eh schon schwer genug ist in einer Gesellschaft, die denen von rechts und links immer Schläge mitgibt. Vielleicht unterdrücken die mich gar nicht, dass man da nicht drauf kommt. Und irgendwie dann immer Redefreiheit fordert, aber für solche Leute das Leben einschränkt und deren Freiheit überhaupt nicht anerkennt oder denen die Möglichkeit bieten möchte. Das ist so, so ein, also wie man das vor sich rechtfertigen kann und dieses Cherrypicking betreiben kann. Ich glaube, da können sich viele drüber aufregen. Es ist natürlich jetzt auch wieder ein Aufregen so ins Leere, aber es jedes Mal, ich, keine Ahnung, ich kann es nicht mehr hören. Es ist so ja, dumm einfach.
Ich meine, es ist natürlich, das, was du beschreibst, passiert halt gerade vor allen Dingen in den USA. Aber das traurige und ja realistische Szenario ist ja einfach, dass das, was in den USA passiert, auch dann zu uns rüberschwappen wird. Das
ja,
ist ja
sag mal,
in den letzten zwei Jahren immer mehr passiert.
Gendern ist auch in unserem Wahlkampf irgendwie voll das krasse Thema geworden. Also in der Merz-Scholz-Debatte war das doch auch die Frage, ob da eben in Behörden auch gegendert werden darf. Und Scholz hat sich dafür ausgesprochen, stand nicht auf meiner Bingo-Karte, fand ich aber richtig gut.
Ich finde sowieso, Scholz, der jetzt das erste Mal seit seiner Kanzlerzeit so ein bisschen mal mehr redet, also der ist so ein bisschen... Der ist nicht mehr die Schlaftablette, als den man denn sonst wahrgenommen hat.
Nee, der hat zwar viele andere Tags, wo ich dann halt auch wieder denke.
Ja, nee,
links,
also.
Take my vote, Linke. Aber, ja, ist
ich,
halt.
Das sollte jetzt auch keine Lobrede auf Scholz sein, aber ich finde tatsächlich, der hat so ein bisschen.
Der hat sich gut geschlagen gegen Merz, meiner Meinung nach. Und ich war dann überrascht, als ich hinterher gelesen habe, ja, das war eine sehr ausgeglichene Sache. Und dann dachte ich, vielleicht war ich dann auch wieder irgendwie sehr voreingenommen, weil ich Merz einfach so blöd finde.
Ja, aber das Problem ist ja auch, dass Merz einfach, also ich meine nicht so schlimm wie Söder, aber dass halt die CDU an sich auch einfach fließend Populismus mittlerweile spricht. Ja. Und das in Zusammenhang mit der Art und Weise, wie die Presse agiert, nicht als vierte Gewalt, sondern einfach als ein Medium, was Klicks generieren möchte und dadurch natürlich auch Aufregungen suggeriert und auch so ein bisschen den Menschen nach dem Mund reden will, damit es eben geklickt wird und damit es halt die Aufmerksamkeit aus der breiten Masse bekommt. Das sind halt alles so Faktoren, die da einschlagen und die halt, finde ich, auch dazu beitragen, dass es jetzt dass wir jetzt bei dieser politischen Lage sind.
Mhm.
Und um nochmal kurz den Schlenker zur SPD zu machen, so, ja, eine Partei, die halt in der Art und Weise übers Abschieben redet oder ein Kanzler, der in der Art und Weise übers Abschieben redet, das ist, nee, das geht halt gar nicht in meinem Welt- und Menschenverständnis.
Nope. Sehe ich auch so. Da bin ich nicht mit am Start.
Das ist ja einfach so eine Nulldebatte, wo komplizierte Zusammenhänge in monokausalen einfachen Lösungen, wo monokausale einfache Lösungen formuliert werden, so, die aber nichts helfen werden. So, wir haben übers letzte Jahr so viel abgeschoben wie seit Jahren nicht mehr und es hat einen Scheiß geholfen.
Ja.
So, im Endeffekt musst du mehr in die Integration von Menschen stecken. Du musst gucken, dass die Menschen vernünftig hier ankommen, vernünftig integriert werden, hier auch leben wollen und ein gutes Leben führen können. Und je mehr Steine du denen in den Weg legst oder die kriminalisierst, machst du das Problem nur schlimmer. Und das wirst du auch nicht dadurch lösen können, dass du um Deutschland Mauern erhebst. Vor allen Dingen, da das dem europäischen Binnenmarkt nachträglich schadet und wir damit auch aktiv gegen deutsches und EU-Recht verstoßen.
Ja. Ach, keine Ahnung, ey. Was wird, ne? Oje.
Ja.
Ich bin sehr, ja. Was aber wird?
Wir sind uns einig, dass wir, glaube ich, an einem Kanzler Scholz nicht vorbeikommen. Scholz, sage ich schon, an einem Kanzler Merz. Warum hören die ja beide auch mit Z auf, verfickte Scheiße.
Ja, leider nein, leider gar nicht.
Ach. Also, ich glaube, das einzige Szenario, was, glaube ich, noch, also es gibt ja so verschiedene Szenarien, die durchgerechnet werden. Ich glaube, wenn die FDP und BSW es nicht reinschaffen, aber die Linke, dann ist es, glaube ich, von der Sitzverteilung her so, dass AfD und CDU zusammen keine Koalition bilden können, aber auch nicht Grüne und SPD und Grüne und CDU und oder SPD und CDU, dass die dann halt so ein Dreierbündnis eingehen müssten und da und das ist irgendwie so dieses witzige Szenario schon fast. In dieser Koalitionskonstellation könnte, wenn die Grüne dann für Scholz stimmt, Scholz nochmal Kanzler werden.
Wow, das wäre, ich bin, I don't know, also es gibt auch diesen Spruch, ich glaube, ich kenne den von Terry Pratchett irgendwie, da, es gibt einen Fluch, den man sagt zu Leuten, mögest du in interessanten Zeiten leben, und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit.
ich würde so weit gehen, ja. es sind nicht interessante Zeiten, es sind einfach Zeiten des maximalen Weltschmerzes.
Ja, schlimm. Das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Es ist auch so dreadful. Es zieht einen einfach alles runter. Und ich muss sagen, was ich immer hilfreich finde, irgendwie dann doch, ist, wenn man irgendwie rausgeht, also für jeden, der so sich ziemlich belastet fühlt durch diese ganze Lage, es ist immer schön, auf eine Demo zu gehen. Also, ja. Weil man da halt dann doch sieht, boah, krass, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das alles hier echt nicht unterschreiben würden und die was dagegen machen wollen und die aktiv auf die Straße gehen. Und ich finde, Demos sind für die Psyche allein schon echt ziemlich gut. Ja. Demos bringen mich durch schwere Zeiten gerade.
Ich dachte halt wirklich, dass du mit dem Rausgehen einfach so meinst, ja, okay, da schaltet man mal den News-Channel ab, geht einfach in die freie Natur und denkt sich einfach, okay, die Luftqualität ist echt die beschissenste seit Jahren, aber zumindest scheint gerade die Sonne.
Nee, das brauche ich auch. Ich brauche ja das versuche ich jetzt gerade bei der Masterarbeit auch so zu handhaben, weil ich schreibe ja die ganze Zeit und versucht dann meine Säulen der Psychotherapie irgendwie aufrechtzuerhalten. Also Essen, Schlafen und Sport. Das heißt, ich gehe wirklich jeden Tag spazieren oder raus und Rollschuh fahren oder so, wenn ich das irgendwie schaffen kann, damit Sport schon mal gesichert ist. Und das ist aber trotzdem nicht genug, um so einem dieses miese Gefühl irgendwie zu mindern, dieses miese Gefühl, dass man keine Kontrolle darüber hat, wie, in was für eine Scheißrichtung sich so die Mentalität gerade entwickelt und dass man nicht so richtig Einfluss nehmen kann. Und ich finde, Demos geben einem dieses Gefühl und bringen halt auch wirklich was. Alleine um seinen Mitmenschen zu zeigen, die am meisten unter so einer konservativen Regierung leiden. So, es gibt super viele Leute, die auf eurer Seite stehen. Ja, deswegen ist das für mich gerade so. das Ding irgendwie und das Niederschwelligste oder Niedrigschwelligste, was man halt machen kann, um sich zu wehren gegen halt, ja, fallende Brandmauern und rechte Gesinnungen und so.
Ja.
Oh, Downer. Ja, uff.
Also, ja, es ist halt, aber ich muss ja sagen, ich finde tatsächlich, es ist nicht alles schlecht. um nochmal auf die Linke zu kommen. Nee, ich finde, das ist ja wirklich was mir Hoffnung gibt, weil ich denke mir so, okay, das ist das einzige Wahlprogramm, was halt wirklich ein fettes Plus am Ende hat, was durchgerechnet wurde von unabhängigen, auch von nicht linken Medien. Was halt auch was halt auch sozial sehr viel anders aufgebaut ist. Du hast halt jetzt in letzter diese Rekordzuläufe zu der Partei. Und das ist halt was mir Hoffnung gibt. Das ist halt auch 19% der jungen Menschen halt auch langsam sehen, okay, wir leben in einem scheiß System und da muss sich was dran ändern. Und nicht auf die Art und Weise, wie die anderen Parteien das oder wie die konservativen Parteien das machen wollen, dass wir immer wieder das gleiche Lied spielen. Ja. Immer wieder Großkonzernen Geld in den Rachen werfen, den Reichsten Entlastung geben und die armen Schlucker gucken können, wo sie landen. Und das ist halt die Hauptsache, die mir halt Hoffnung gibt in diesem echt belastenden Wahlkampf.
For real. Und das und Hot Fuzz.
Das und Hot Fuzz und kurz noch dazu, ich habe mich ja in der Vergangenheit hier im Podcast sehr positiv über die Grünen geäußert, aber die müssen jetzt auch mal Scheiße fressen von mir. Dass die jetzt gerade noch versuchen, auf der Ziellinie irgendwie den Linken durch relativ manipulativen Wahlkampf, würde ich schon fast behaupten, noch Stimmen abzuzwacken, das finde ich räudig, das finde ich maximal räudig. Ja, und ich habe wirklich das hätte ich von einer Annalena Baerbock nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Während SPD sowohl Linken als auch Grünen Stimmen abzwacken will mit diesem, hey, wenn ihr jetzt alle für uns voten würdet, könntet ihr Merz verhindern.
Was ist das denn für ein dämliches Luftschloss?
Ach ja, das ist halt, ne, Wahlkampf ist, naja.
Also, nee. Aber wie gesagt, das ist etwas, was mir definitiv Hoffnung gibt. Und man kann nichts anderes tun, als sich weiterhin gegen die konservativen Strömungen zu wehren. Weil im Endeffekt, das, was wir aus der Geschichte mitnehmen können, ist, dass in Zeiten wirtschaftlicher Krise der Faschismus steigt. In Zeiten, in denen es Menschen, die unten stehen, richtig beschissen geht. Natürlich, also ob das jetzt das Schlauste ist oder ob, aber das, wenn du quasi Scheiße fressen musst und du das Gefühl hast, dass du eh schon nicht gut durch den Monat kommst, geltlich gesehen, oder und dir dann einfache Lösungen versprochen werden von Menschen, dann verstehe ich das in gewisser Hinsicht auch, wenn du dann sagst, ja, okay, wenn die das besser machen wollen für mich, jenseits dessen, ob es im Wahlprogramm steht, weil, seien wir mal ehrlich, wir sind in einer postfaktischen Gesellschaft, niemand liest Wahlprogramme, niemand interessiert sich für Inhalte. Wenn die Überschrift das nicht schon sofort zusammenfasst, dann ist das doch scheißegal.
Ja, oh Mann, ey.
Und soziale Medien waren ein verfickter Fehler und sie gehören abgeschaltet, so.
Ja, und vor allem aber auch die Nichtnutzung davon, weil sie sind halt da. Und so dieses Feld soziale Medien, das wurde jetzt sehr, sehr lange halt der AfD überlassen, die da ganz konstant sehr viel Content gemacht hat. Und eine Freundin von mir, die war halt auch, die ist Influencerin und die war dann auch im Europaparlament und so und hat da auch mal gefragt, so, warum macht ihr das nicht so, ne? Und die Einstellung, also von den angesprochenen Leuten war ja, jetzt ist es ja vielleicht dann auch schon ein bisschen spät, so, wo man so denkt, so, nein, seid ihr bescheuert, was? Ey. Das, wie kann
ja, jetzt
das
können wir auch aufhören.
So,
also jetzt hat der Faschismus ja auch gewonnen, naja.
Naja, ja, aber wenn man es halt nicht versteht, ne, dass Olaf Scholz oder Söder oder alle möglichen Leute jetzt sehr stark auf Social Media präsentiert sind, ist jetzt eher eine jüngere Entwicklung, ne?
Ja.
Und davor konnte da die AfD schalten und walten und
aber auch da,
ihr Ding machen.
Selbst in diesem Sud voller Scheiße, die Linke hat jetzt, glaube ich, die beliebtesten Beiträge und Zuläufe auch auf Social Media.
Das ist wirklich eine richtig schöne Entwicklung. Also,
ja.
Da freue ich mich auch drüber. There is hope.
Ja, was können wir noch dazu sagen? Also geht wählen Sonntag, falls ihr es nicht schon per Briefwahl gemacht habt, so wie ich.
Yes.
Am besten bei einer progressiven Partei, die wir jetzt nicht weiter benennen, weil es ist natürlich immer noch eine demokratische, freie Entscheidung, die ihr treffen solltet. Falls ihr aus irgendwelchen Gründen hier gelandet seid und noch bis zu diesem Moment zugehört habt, weil ihr dachtet, diesen linksgrün versifften Wichsern haue ich jetzt was in die Tasten rein, AfD, blaue Herzen, sonst was, vergesst nicht, euren Wahlzettel zu unterschreiben. Ich weiß nicht, möchtest du noch was sagen, Marie?
Ja, supportet auf jeden Fall eure Freunde, die gerade vielleicht auch unter diesem ganzen Mediensturmdruck leiden, unter den schrecklichen Aussagen, die verschiedenste Politiker tätigen. Fragt einfach mal nach, hey, geht's dir gut? Und supportet euch gegenseitig, organisiert euch, versucht euer Bestes, wenn ihr das könnt, dann ja.
Und falls ihr eine große Medienanstalt sein, verfickte Scheiße, macht Faktenchecks direkt in der Sendung und stellt die nicht einen Tag später oder im Live-Ticker dazu.
Und danach irgendwann auch noch hinter so einer Paywall, ne? Ich glaub's nicht. Unglaublich. Also, ja, das auch. Macht das auch. Hört ja. uns zu. I don't know. Ja.
Ja. Ich denke mal, dass wir nächste Woche wieder in der üblichen Konstellation da sein werden. Ich bedanke mich natürlich, also vielen Dank, Marie, dass du für Jenny doch sehr kurzfristig, ich habe dich gestern erst gefragt, einspringen konntest. Und
ja,
ich hoffe,
gerne.
Ich hoffe, dass dir die Folge ebenso wie mir, auch wenn wir, naja, seien wir mal ehrlich, Jenny und ich schaffen es ja auch immer wieder, zum Ende so ein bisschen Downer hinzukriegen. Oh, aber auch okay. wenn es gegen Ende ein bisschen dunkler wurde und ein bisschen zu realistisch, hoffe ich, dass dir und auch euch da draußen die Folge gefallen hat. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Woche eine gute Zeit. Geht Sonntag wählen, macht euch demokratisch stark. Und bis zur nächsten Woche, auf Wiedersehen und tschüss.
Ja, ciao.
Worte tanzen frei. Jennys Witz und Davids Geist, die nehmen uns an Wein. Alltag trifft Kultur wieder in einem bunten Licht.